In Mensch und Medizin sprechen wir heute im sechsten Teil unserer Serie zur Medizingeschichte wieder mit dem Medizinhistoriker Heinz Schott. Er ist Arzt, Philosoph und emeritierter Universitätsprofessor für die Geschichte der Medizin. Es geht heute um den Arzt und Alchemisten Paracelsus, der 1493 unter dem Namen Theophrastus Bombast von Hohenheim im schweizerischen Einsiedeln geboren wurde. Er war unter anderem Stadtarzt in Basel und Dozent an der Universität. Besonders bekannt ist sein Ausspruch: All Ding sind Gift und nichts ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist, der bis heute im Sprachgebrauch verwendet wird, allerdings vereinfacht. Allein die Dosis macht das Gift. Willkommen zurück bei Mensch und Medizin, Professor Schott.
Guten Tag.
Paracelsus hatte sich öffentlich gegen die traditionelle Humoralpathologie ausgesprochen. Welche wissenschaftlichen Gründe führte er für seine Ablehnung der Vier-Säfte-Lehre an?
Nun, die Humoralpathologie hatte die Vorstellung, dass das Verhältnis der Säfte ausschlaggebend ist für Gesundheit und Krankheit und auch der Beschaffenheit der Säfte. Und Paracelsus ging aber im Gegensatz dazu davon aus, dass jede Krankheit ihren spezifischen Samen, wie er sagt, hat. Und diesen spezifischen Samen gilt es zu therapieren. Und deshalb reden wir auch in der Medizingeschichte vom ontologischen Krankheitsbegriff. Das ist im Grunde schon eine sehr in die Zukunft weisende Idee, wenn wir etwa an die Bakteriologie Ende des 19. Jahrhunderts denken. Und er wollte eben nicht die alten gelehrten Mediziner, die sich dann auf die antike Medizin beriefen und die dortigen Autoritäten hochhielten. Er wollte die Naturforschung an erster Stelle setzen und da war diese neue Krankheitsvorstellung für ihn entscheidend. Also forschen und die Natur, ihre Geheimnisse entdecken und die Natur lässt sich dann in dieser Weise sehr intensiv nachahmen. Das ist vielleicht der wichtigste Unterschied zur traditionellen Medizin, also wie sie damals an den Universitäten gelehrt wurde.
Er praktizierte eine spezielle medizinische Auslegung der Alchemie. Worum ging es dabei genau?
Nun, die Alchemie ist eine Säule der Medizin, wie Paracelsus sagt. Und es gibt noch drei weitere Säulen. Das ist die Philosophie, wie er sagt, die Naturkunde, würden wir heute sagen. Dann die Astronomie, wie er es ausdrückt. Das ist aus unserer heutigen Sicht eher die Astrologie. Und schließlich dann noch die Heilkraft selbst, um die es ja geht bei der Medizin. Und die Alchemie steht nun ganz zentral in seinem Konzept, weil es darum geht, die Naturstoffe zu verwandeln, zu veredeln. Es geht nicht um Goldmacherei, wie die Alchemie meistens praktiziert wurde, sondern es geht um die Herstellung höchst wirksamer Arzneimittel. Das war so die Grundidee der alchemischen Medizin. Im Grunde würden wir sagen, es war der Beginn der Pharmazie. Und durch die alchemistische Bearbeitung der Naturstoffe sollte schließlich der reine Wirkstoff, das Arcanum, herausgebildet werden. Und das war ein komplizierter Prozess. Man kennt das ja auf Abbildungen aus der frühen Neuzeit. Diese alchemistischen Labore waren also sehr geheimnisumwittert, aber damit beginnt im Grunde die moderne pharmazeutische Herstellung von Arzneimitteln. Und diese Kunst nannte man Scheidekunst, Spagyrik, sozusagen den Wirkstoff von den Schlackentun, wie es dann heißt. Also im Grunde eine immer größere Verfeinerung und Intensivierung der Wirkstoffe, um schließlich das Arcanum, das spezifische Heilmittel für eine bestimmte Krankheit zu gewinnen.
Viele seiner Heilmittel basierten auf der Annahme, Gleiches könne durch Gleiches geheilt werden. Interessanterweise die spätere Sichtweise der Homöopathie. War das auch die Begründung für den Einsatz potenziell toxischer Substanzen wie Quecksilber, Arsenik oder Antimon?
Ja, grundsätzlich schon, weil er dann ganz speziell durch die Dosis eben diese Krankheitsursachen angehen wollte. Und man muss dazu sagen, diese Simile-Magie, also Gleiches mit Gleichem oder Ähnliches mit Ähnlichem, genauer gesagt, behandeln, war nicht so ungewöhnlich in jener Zeit, weil durch die Signaturenlehre man annahm, dass wir aus der äußeren Form, Farbe, Gestalt von Naturdingen, insbesondere auch Pflanzen, wir auf die geheimen Wirkkräfte, die darin stecken, schließen können. Und insofern war da Paracelsus durchaus zeitgemäß. Er hat zum Beispiel die Koralle beschrieben, die rote Koralle wehrt böse Geister ab und die schwarze Koralle zieht böse Geister an. Also er hatte immer noch dämonologische Vorstellungen, die er integriert hat in sein Denken. Und das ist für uns heute schwer zu verstehen, aber wir müssen uns klar machen, dass Paracelsus auf der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit stand und wir auf keinen Fall sagen können, er hat sozusagen die Tradition und die Verwurzelung im Mittelalter völlig hinter sich gelassen und macht nun was ganz Neues. So war es nicht.
Er vertrat ja auch die Auffassung, dass Therapie sich nicht allein auf das Körperliche beschränken und nicht bloß Symptome behandeln dürfe. Der Therapeut solle vielmehr nach Ursache und Entstehung des Leidens suchen. In seinen Schriften betonte er daher die Notwendigkeit der Erfahrung gegenüber den Buchgelehrsamkeiten. Wie verhielt sich denn diese Position zu den zeitgenössischen medizinischen Autoritäten, die es am Anfang des Gesprächs bereits angesprochen hatten?
Ja, er war ein großer Gegner, man kann sagen auch Feind des tradierten Lehrbetriebs auf den Universitäten, die letztlich nur Schriften der Alten studiert haben und versucht haben, das nun anzuwenden und weiter zu tradieren. Er fordert intensive Naturforschung. Das heißt, Erfahrung, wie immer wir sie gewinnen können. Und deshalb war er auch sehr interessiert an der Handwerkschirurgie, die ja damals kein Universitätsfach war. Also die normalen Heiler, sozusagen die Chirurgen, die über Land zogen und von denen er vieles übernommen hat und wo er auch eine gewisse Achtung hatte vor der Erfahrung praktizierender Heiler, die eben nicht von den Universitäten kamen. Es muss uns klar sein, dass damals nur eine winzige Minderheit der Ärzte Universitätsausbildung hatten und die Mehrzahl der Heiler eben nicht akademisch ausgebildet war. Er hatte außerdem natürlich großen Respekt vor der Volksmedizin, vor den Traditionen, vor den Gebräuchen. Und er hat da durchaus, wenn man so will, auch magische Praktiken beschrieben, wobei er nie so genau klar macht, woher er das hat. Und ich habe jetzt in Erinnerung dieses 10-bändige Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, in dem diese Praktiken sehr genau und eingehend geschildert werden, systematisch. Und vieles, was Paracelsus da angenommen und auch praktiziert hat, finden wir dort wieder. Also es war zentral einfach Naturforschung, Naturbeobachtung und alchemisch die Natur bearbeiten, sie zu ihrer Vollendung bringen. Wichtig ist, nicht gegen die Natur, sondern die Geheimnisse der Natur sollten aufgedeckt werden. Man sollte die Natur nachahmen. Insofern war es immer auch ein Respekt vor der Natur selbst, denn primär war für ihn der innere Arzt die Heilkraft der Natur im Menschen selbst, für ihn das Primäre. Und der äußere Arzt, also der Heiler, der dann dazukommt, der sollte nur dann eingreifen, wenn der innere Arzt sozusagen am Ende war. Und da hat er auch jene Ärzte kritisiert, die gar nicht demütig sozusagen der Natur dienen wollten, sondern meinten, sie können mit ihren Techniken ihr selbstherrlich einfach behandeln.
Er war ja gleichzeitig Arzt, Alchemist, Theologe und Wanderarzt. Wie wirkte sich diese Vielseitigkeit auf seine medizinische Praxis aus?
Ja, die Vielseitigkeit wirkte sich so aus, dass er nie an einem Ort länger geblieben ist, sehr viel geschrieben hat unterwegs, aber eben keine Bibliotheksstudien trieb. Insofern war er eben kein humanistischer Gelehrter, sondern eher ein fantasievoller, ich würde sagen, in gewisser Weise wilder Denker, der aber unglaublich viel aufgenommen hat, was er erfahren hat. Also er hat ja auch studiert und Ferrara und Bologna und so weiter, aber er war der Typ des Wanderarztes, der nur ein einziges Mal wirklich eine feste Anstellung, akademische Anstellung hatte, und das war in Basel 1527. 1928, wo er für 10 Monate da war. Erasmus von Rotterdam hatte ihn eingeladen. Die medizinische Fakultät hielt ihn eben aus besagten Gründen für einen Scharlatan, für einen, der eben nicht gebildet genug sei. Und es kam zum Zerwürfnis. Und so ist er dann ins Elsass geflohen nach 10 Monaten und hat dort weitergeschrieben. Also es ist vieles noch im Dunkeln, wo er überall war. Wir kennen natürlich einige Orte, aber im Großen und Ganzen war er, man kann sagen, mit wenigen Ausnahmen wirklich auf Wanderschaft.
Vielen gilt er ja als einer der radikalsten Neuerer der Medizin. War er denn wirklich der große Revolutionär, als den ihn die Legende feiert?
Ich würde sagen, ja, aber er hat Dinge angestoßen, die neu sind. Also was wir schon besprochen haben am Anfang, diesen neuen Krankheitsbegriff, Krankheitssamen, dass man den mit alchemistischen Mitteln bekämpfen muss. Zugleich aber war er ja noch verwurzelt im magischen und im volkstümlichen Denken des Mittelalters, kann man sagen. Und er ist eben eine Projektionsfigur, sowohl für die, die ihn verehren und ihn als den Revolutionär und den großen Neurer sehen, als auch eine Projektionsfigur für die, die ihn als Quacksalber letztlich verurteilen. Wir sehen insbesondere in der Romantik eine gewisse Paracelsus-Verehrung. Er wird dort Lutherus Medicorum genannt, also der Luther der Ärzte. Insofern ist das durchaus treffend, als er in seinen Schriften und seiner Sprache Deutsch gesprochen hat und geschrieben hat, in einer Sprache, die wirklich die Luthersprache ist. Also wenn man heute Paracelsus im Urtext sozusagen liest, so ist das so, wie wenn man also die deutsche Lutherbibel liest. Also durchaus verständlich und sehr blumenreich, würde ich sagen. Paracelsus ist bis heute letztlich eine schillernde Figur unserer Kulturgeschichte. Aber ich denke, sie gehört ganz wesentlich zu unserer Kulturgeschichte und wir können vieles von ihm gewisserweise auch lernen, was unser eigenes Weltbild und vielleicht auch die Defizienz unseres eigenen Menschen- und Weltbilds betrifft.
Warum ist Paracelsus heute noch relevant?
Naja, ich denke, hat verschiedene Dimensionen angesprochen, die für uns heute durchaus noch eine Relevanz haben, nicht nur in der Medizin, aber besonders in der Medizin. Einmal das Menschenbild. Der Mensch ist nicht nur jetzt eine Ansammlung von Organen, sozusagen ein Objekt der Medizin, sondern er ist als ein Naturwesen eingebettet, letztlich in den Kosmos. Und das ist zu berücksichtigen. Er hat eine religiöse Dimension, die ja auch heute weitgehend seit der Aufklärung in den Hintergrund tritt. Er spricht vom Menschen als Vieh und Engel. Also Himmel und Erde treffen sich im Menschen selbst. Und er hat auch die Vorstellung, dass es sowas wie eine göttliche Einwirkung geben kann. Gleichzeitig, und das ist zentral, ist die Heilkraft der Natur, der innere Arzt, das Entscheidende für ihn. Aber die Natur ist nie losgelöst vom Göttlichen. Also es gibt keine reine Natur, sondern die Natur ist immer so etwas wie eine Bibel, in der es zu lesen gilt. Und die ist ohne göttliche Botschaft nicht denkbar. Also das ist etwas, wo man drüber nachdenken kann. Und ich denke, Ethik ist hier auch insofern wichtig, als er sagt, der Arzt muss sich intensiv mit der Natur auseinandersetzen. Er muss intensiv studieren, die Natur aber nicht aus Büchern, sondern durch direkte Naturforschung und eben durch alchemistische Methoden. Und erst dann ist er sozusagen ein echter Arzt und hat auch selbst eine gewisse Heilkraft. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir heute durchaus bedenken sollten. Und vielleicht noch ein allerletztes. Er hat den Placebo-Effekt mit anderen Worten sehr deutlich beschrieben, weil er meint, dass die Einbildungskraft eine solche Macht haben kann, dass sie auch Krankheiten erzeugt. Und das ist nicht nur psychologisch gemeint, sondern das ist wirklich dämonologisch gemeint. Und auch da könnten wir, was die Placebo- und Nocebo-Forschung betrifft, vielleicht einige Anregungen bekommen. Zum Beispiel Verzweiflung bedeutet unter Umständen eine solche negative Kraft, dass Pest entstehen könne. Da könnten die Sterne vergiftet werden und da könnte Pest entstehen. Also wenn man so will, ist es eine radikale Psychosomatik, die wir da entdecken können. Also ich will nur sagen, er ist sehr anregend. Es ist sicher nichts, was man unmittelbar so übernehmen kann, aber sich mit ihm auseinandersetzen ist auf jeden Fall sehr fruchtbar.
Der Medizinhistoriker Professor Heinz Schott über Paracelsus in unserer Serie Meilensteine der Medizin. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Professor Schott. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.